Ja, ich freue mich, dass ich heute mal wieder hier sein kann. Manche von euch kennen mich ja schon. Für die, die mich nicht kennen, also ich heiße Steffi Seibel. Wie Alex schon gesagt, gehöre zur Ansgar Kirche in Wetzlar und bin aber sonst auch seit 2011 meistens in Afrika unterwegs. Da arbeite ich mit einem Team von Bibelübersetzern zusammen, die Bibeltexte in ihre Muttersprache übersetzen. Und manchmal habe ich, wenn ich hier war, auch schon nach dem Gottesdienst ein bisschen von meiner Arbeit erzählt. Das mache ich jetzt heute nicht, aber wenn jemand mehr wissen möchte, könnt ihr entweder hier vor Ort auf mich zukommen hinterher. Ich habe auch ein paar Rundbriefe ausgelegt hinten am Eingang. Oder ja, von denen, die jetzt über den Livestream zugucken, wenn ihr irgendwie mehr wissen möchtet oder so, könnt ihr euch gerne an Alex wenden und so dann den Kontakt aufnehmen. Ja. 2020 ist ein Jahr, in dem vieles anders ist als sonst. Da erzähle ich euch nichts Neues. Es normalisiert sich für uns zurzeit wieder manches, aber es gibt vieles, was noch unklar ist. Viele Fragezeichen und die Corona-Krise und ihre Folgen werden uns noch eine Weile beschäftigen. Sowohl praktisch, äußerlich, welche Hygieneauflagen es zum Beispiel zu beachten gibt, aber auch innerlich und die Frage, was hat diese Erfahrung, wie hat die uns geprägt als Einzelne und auch als Gesellschaft? Und eine Sache, die für viele ungewöhnlich ist, gerade wenn wir irgendwie kulturell eher deutsch oder europäisch geprägt sind, dann ist diese Erfahrung, dass wir ganz vieles auf einmal nicht mehr unter Kontrolle haben, schon ungewöhnlich. Also natürlich erleben wir es mal, dass in unserem Leben was nicht ganz so läuft, wie wir es uns gedacht haben. Oder werden als Einzelne auch mit schwierigen Situationen konfrontiert, mit Leid, mit Schmerz. Als Gesellschaft haben wir das ganz gut verdrängt meistens. Und auch so kriegen wir es eigentlich normalerweise, ja, unser Alltag läuft eigentlich. Wir sind es gewöhnt, dass wir Pläne machen können, die wir dann auch umsetzen. Wir sind es gewohnt, dass Schulen, Universitäten geöffnet haben, dass wir einkaufen gehen können, wann wir wollen, wohin wir wollen, wenn wir irgendwas brauchen, dass öffentliche Verkehrsmittel fahren und meistens sogar auch noch nach Plan. Und ja, wer letztes Jahr für 2020 einen Urlaub gebucht hat, hat wahrscheinlich nicht gedacht, naja, das ist halt unter dem Vorbehalt, dass die Grenzen offen sind und dass ich eine Reisemöglichkeit habe. Und in anderen Ländern ist es oft ein bisschen anders. Das kennen manche von euch wahrscheinlich auch. Dass es Menschen in anderen Ländern, in anderen Kulturen zum Teil eher gewöhnt sind, dass Dinge nicht so laufen. Oder ja, dass sie einfach keinen Einfluss auf alles haben oder eher merken, dass sie keinen Einfluss auf Dinge haben. Und ich sage nicht, dass das jetzt unbedingt alles besser ist. Also eine Arbeitsstelle zu haben, für die man tatsächlich jeden Monat bezahlt wird, oder ein soziales Netz für die, die keine Arbeitsstelle haben, ein gut ausgestattetes Gesundheitssystem, das sind alles wertvolle Dinge. Aber es bedeutet schon, dass Menschen in einem anderen Umfeld es eher lernen, weniger selbstverständlich zu nehmen. Als ich nach meinen ersten 2,5 Jahren in Afrika zum ersten Mal wieder für ein paar Monate nach Deutschland gekommen bin, habe ich mich da eben zuerst noch von einer Freundin verabschiedet und sie hat zu mir gesagt, wenn wir nicht gestorben sind, dann sehen wir uns wieder, wenn du wiederkommst. Und ich dachte erst, also ich habe sie da jetzt irgendwie nicht richtig verstanden. Ich kannte ja die Sprache noch nicht so gut. Ich dachte, ich glaube, die hat gerade was von Sterben gesagt, aber das passt ja überhaupt nicht in die Situation. Und dann habe ich nochmal nachgefragt und sie hat das tatsächlich so gesagt, weil für sie eben nicht selbstverständlich war, dass zwei junge, gesunde Frauen sich 5 Monate später auch genauso gesund und wohlbehalten wieder treffen. Und dieser Gedanke, dass wir vieles nicht in der Hand haben, dass es keine Garantien gibt, der findet sich auch in der Bibel. Viele von euch kennen bestimmt die Stelle im Jakobusbrief, wo es sinngemäß heißt, wenn ihr Pläne macht, wohin ihr reisen, was für Geschäfte ihr machen wollt, dann nehmt dabei den Mund nicht so voll. Ihr habt doch gar nicht in der Hand, wie lange ihr überhaupt noch lebt. Sagt lieber, wenn der Herr es will, werden wir leben und dies oder das tun. Das steht in Jakobus 4. Und es gibt noch viele andere Bibeltexte, die uns daran erinnern, dass wir das Leben nicht selbst in der Hand haben. Und ein Buch in der Bibel, das sich mit diesem Thema ganz besonders auseinandersetzt, ist das Buch Prediger. Und ich möchte heute auch über einen Text aus diesem Buch predigen. Und ich lese Prediger Kapitel 9, die Verse 11 und 12 nach der Guten Nachricht Bibel. Prediger 9, 11 und 12. Noch etwas habe ich erkannt unter der Sonne. Es sind nicht immer die Schnellsten, die das Rennen machen. Auch die tapfersten Krieger siegen nicht in jedem Kampf. Bildung ist keine Garantie für sicheren Broterwerb. Klugheit führt nicht unbedingt zu Reichtum und Können findet nicht immer Beifall. Denn schlechte Tage und schlimmes Geschick überfallen jeden. Niemand weiß, wann seine Zeit kommt. Wie Fische, die plötzlich ins Netz geraten, wie Vögel, über denen die Falle zuschlägt, so gehen die Menschen in die Schlinge. Der Tod ereilt sie, wenn sie am wenigsten daran denken. Das ist ein ziemlich ernüchternder Predigttext, vielleicht nicht so das, was man sich für einen Sonntagnachmittag in den Sommerferien sonst als Lesestoff aussucht. Und das Buch Prediger ist insgesamt so ein bisschen sperrig, es provoziert auch ein bisschen. Der Prediger oder man könnte auch sagen der Philosoph oder Weisheitslehrer, das wäre vielleicht noch eine etwas genauere Übersetzung von seinem Titel. Also der Prediger hat nicht so das allersonnigste Gemüt. Er sieht sich die Welt an und sagt immer wieder, irgendwie ist es doch alles sinnlos. Oder wenn nicht sinnlos, dann zumindest vergänglich. Reichtum, vergänglich. Weisheit, ja, ganz nett, aber man kann sie nicht essen. Und wer viel weiß, hat viel Ärger. Richtig leben und das Gesetz ernst nehmen, ja, sollte man schon machen, ist aber auch keine Garantie dafür, dass es einem gut geht. Es gibt keine Garantien. Das ist so eine Grunderkenntnis des Predigers. Und wir haben das in den letzten Monaten ja auch selbst in vielen Bereichen erlebt. Natürlich gibt es Dinge, wo sich manche menschlichen Vorteile tatsächlich auszahlen. Zum Beispiel ist es in der Krise durchaus hilfreich, wenn man eine besonnene und generell kompetente Regierung hat. Trotzdem können wir uns dafür nicht auf die Schulter klopfen und die Menschen in den Ländern, wo das nicht so ist, haben es deshalb noch lange nicht verdient, dass sie härter getroffen werden von der Krise. Und gute menschliche Voraussetzungen sind eben auch keine Garantie. Ich bin zum Beispiel sehr hygienebewusst. Meine Mutter bezeichnet mich regelmäßig sogar als pingelig, obwohl sie selbst auch auf Hygiene achtet. Und ich habe mich trotzdem mit dem Coronavirus infiziert im April. Ja, obwohl ich eben auf alle Regeln geachtet habe, alles ja, sehr sauber und hygienisch gehandhabt habe. Und ich weiß auch, dass es andere gibt, denen es ähnlich geht. Und genauso wenig kann ich was dafür, dass mich die Krankheit ganz leicht nur getroffen hat, wenn andere viel kränker werden, viel schwerer krank werden, sogar dran sterben. Es gibt keine Garantien. Wenn man den Predigttext für heute so liest und auch das andere hört, was ich bisher über den Prediger gesagt habe, dann könnte man auf die Idee kommen, dass er wahrscheinlich ein ziemlich deprimierender Zeitgenosse war. So ein Typ, den man auf Partys vielleicht eher aus dem Weg geht, wenn er überhaupt auf Partys geht, schließlich hat er auch gesagt, der Narr geht am liebsten dorthin, wo es lustig zugeht, der Weise geht lieber in ein Trauerhaus. Aber das ist auch was ich eigentlich am Prediger sehr beeindruckend finde. Er hat keine Angst, den dunklen Seiten des Lebens ins Auge zu blicken. Er blendet Dinge wie Tod oder Trauer nicht einfach aus. Er verdrängt sie nicht. Und das ist nur das halbe Bild. Der Prediger ist nämlich letzten Endes sehr lebensbejahend. Gerade das Wissen, dass das Leben vergänglich ist, macht es für ihn total wertvoll. Und die Theologin Ellen Davis hat dazu geschrieben, der beharrliche Widerspruch des Predigers ist ein Schock für die Frommen. Doch er ist nicht einfach nur ein Zyniker, der sich damit begnügt, uns unsere Illusionen zu nehmen und uns dann ohne Trost zurückzulassen. Vielmehr will er uns durch seinen Widerspruch etwas beibringen, das für unseren Glauben ganz grundlegend ist. Wir lernen von ihm etwas über Demut. Das ist der Kern seiner Lehre. Das Leben kann niemals gemeistert werden, wenn man unter Meistern versteht, dass wir das Leben so gestalten, wie es unseren Wünschen entspricht. Es kann nur genossen werden, wenn wir große und kleine Freuden erleben. Oder wenn das Genießen nicht möglich ist, dann muss das Leben ertragen werden. Was der Prediger seinen Schülern beibringen möchte, ist die Fähigkeit, die Freuden des Lebens als das Geschenk zu empfangen, das sie sind, und Gott als den einzigen Geber zu erkennen. Und ein Beispiel dafür, was Ellen Davis hier sagt, steht direkt vor unserem Predigttext. Da sagt er im selben Kapitel, auch in Kapitel 9, in den Versen 7 bis 10, darum iss dein Brot und trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest. Trag immer frisch gewaschene Kleider und sprenge duftendes Öl auf dein Haar. Genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange das Leben dauert, das Gott dir unter der Sonne geschenkt hat. Dieses vergängliche und vergebliche Leben. Denn das ist der Lohn für die Mühsal und Plage, die du hast unter der Sonne. Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es mit vollem Einsatz. Denn du bist unterwegs zu dem Ort, von dem kein Mensch wiederkehrt. Wenn du tot bist, ist es zu Ende mit allem Tun und Planen, mit aller Einsicht und Weisheit. Also genieße dein Leben, genieße die Dinge, die Gott dir schenkt, die Beziehungen, die er dir schenkt, und nutze die Gelegenheiten, die sich dir bieten. Und ich glaube, das haben wir auch oder viele von uns in den letzten Monaten erlebt, dass wir manche Dinge wieder ganz anders schätzen, weil sie nicht mehr selbstverständlich sind. Es ist was Besonderes, wieder gemeinsam vor Ort Gottesdienst feiern zu können, auch wenn es immer noch nicht ganz so ist wie gewohnt. Es ist was Besonderes, Beziehungen pflegen zu können. Und viele Menschen haben in den letzten Monaten gelernt, was ihnen wirklich wichtig ist und wissen das wieder besonders zu schätzen. Andere haben im Moment nicht den Luxus, einfach mal ganz tief in sich hineinzuhorchen und zu gucken, was sie denn aus dieser Krise gelernt haben. Sie sind tatsächlich an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gekommen und mussten tatsächlich in den letzten Monaten einfach vieles ertragen. Ja, der Text heute ist aus dem Buch Prediger. Ich könnte die Predigt damit eigentlich auch einfach abschließen. Das Leben ist vergänglich, aber es ist ein Geschenk Gottes. Deshalb genieße es so gut du kannst. Das ist das Fazit des Predigers und es ist noch nicht mal so ein schlechtes Fazit. Aber da, wo der Prediger stehen bleibt, geht der Rest der Bibel noch weiter. Von Jesus her können wir über das hinausgehen, was der Prediger sagt. Wir haben keine Garantien und es kann sehr gesund sein, das einfach mal ganz nüchtern anzuerkennen. Aber wir haben Verheißungen. Verheißungen sind nicht dasselbe wie Garantien. Garantien sagen, wenn du dich nur richtig verhältst, dann geht es dir auch immer gut. Das gibt es auch im frommen Bereich. Wenn Menschen im Namen Gottes Garantien verkündigen, die Gott selbst so nicht gegeben hat, dann kann das viel Leid auslösen. Wenn man zum Beispiel jungen Menschen sagt, ja, wenn du nur genug betest und treu wartest, dann gibt Gott dir den perfekten Partner und dann bleibt ihr für immer zusammen. Und schön, wenn es so passiert, aber für die das nicht passiert, manche von diesen Leuten verlieren ihren Glauben. Entweder weil dieser Partner nie in Erscheinung getreten ist oder weil die Beziehung, die Ehe dann zerbrochen ist. Ich erinnere mich an einen Gottesdienst, nicht hier, auch nicht in Wetzlar, auch nicht auf diesem Kontinent, aber jedenfalls an einen Gottesdienst, wo der Prediger sagte, ja, und vielleicht sitzt hier jemand und du denkst, ich bin jetzt schon 22 und bin immer noch nicht verheiratet und Gott wird dir jemanden geben. Und ich saß da so und dachte mir, ich wünschte, du würdest den Mund nicht ganz so voll nehmen. Denn ja, wenn das nicht passiert, was da versprochen wird, wie gesagt, es gibt Leute, die verlieren ihren Glauben darüber und selbst die, die ihren Glauben nicht verlieren, fragen sich vielleicht, naja, wenn das nicht stimmt, was hat man mir sonst noch alles erzählt, was auch nicht wahr ist? Das ist auch ein Grund, warum wir zum Beispiel, wenn wir vom Thema Heilung sprechen, warum wir sagen, ja, wir wollen ganz viel von Gott erwarten, wir beten und wir geben auch nicht auf, wenn wir nicht sofort was sehen. Aber wir machen keine Versprechungen. Und erst recht sagen wir nicht, ja, wenn es nicht passiert, dann musst du irgendwie schuld sein. Garantien sind gut, wenn die Waschmaschine kaputt geht. Für die komplexeren Fragen des Lebens sind sie einfach nicht tragfähig genug. Das mussten auch die Freunde von Hiob lernen. Die meisten von euch kennen die Geschichte. Hiob war ein frommer, gottesfürchtiger Mann. Er hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Und um seine Treue zu Gott auf die Probe zu stellen, musste er ganz furchtbar leiden. Er hat seine Kinder verloren, seinen Besitz, seine angesehene Stellung in der Gesellschaft und seine eigene Gesundheit. Und in all dem wusste er, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe alles richtig gemacht. Das, was mir hier gerade passiert, das habe ich nicht verdient. Und seine Freunde kamen damit überhaupt nicht klar. Für sie war klar, was nicht sein darf, das kann auch nicht sein. So irgendwas muss Hiob falsch gemacht haben, sonst hätte ihn nicht so viel Unglück getroffen. Und sie reden eindringlich auf ihn ein, sie erklären ihm die Welt und ja, vieles, was sie sagen, ist sogar total biblisch. Und trotzdem sagt Gott am Ende, mein Diener Hiob hat über mich die Wahrheit gesagt und ihr nicht. Ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen Verheißungen und Garantien? Garantien setzen Automatismus voraus. Wenn ich A tue, dann bekomme ich B. Das ist automatisch, das ist fast schon mechanisch. Und Verheißungen leben von der Beziehung. Verheißungen sind die Dinge, die Gott uns versprochen hat. Wo Gott zu uns sagt, du gehörst zu mir und du wirst erleben, dass ich treu bin. So wie wir es heute auch im Wochenspruch gehört haben. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und so eine Verheißung ist zum Beispiel, dass Gott uns versorgt. In der Bergpredigt sagt Jesus, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Und Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und es kann auch schwierige Zeiten einschließen. Da sagt Paulus zum Beispiel im Philipperbrief, ich kann Not leiden, ich kann im Wohlstand leben, mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und Hungern, ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Und in diesen Versen aus dem Philipperbrief wird auch klar, die Versorgung ist total wichtig. Es gibt Dinge, die brauchen wir einfach zum Leben. Und Jesus hat auch in der Bergpredigt gesagt, euer Vater im Himmel weiß, was ihr braucht. Aber noch wichtiger ist Gottes Gegenwart, dass er da ist in allen Umständen, dass er uns die nötige Kraft gibt. Eine andere Verheißung ist, Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Offenbarung 21. Gott wird alle Tränen abwischen, aber bis dahin gibt es die Tränen und das darf auch so sein. Und das ist auch noch was, wo wir von Jesus her über das hinausgehen können, was der Prediger sagt. Im Buch Prediger ist nicht die Rede von dem Leben nach dem Tod. Er sagt, ja, wer weiß denn schon, was nach dem Tod passiert, ob es wirklich weitergeht. Und da gehen andere Teile der Bibel und vor allem das Neue Testament deutlich weiter. Ja, es ist gut, dieses Leben zu genießen, zu wissen, Gott hat es uns geschenkt, wir dürfen es genießen, wir dürfen es auskosten, wir dürfen auch alle Gelegenheiten nutzen, die er uns gibt. Aber dieses Leben ist nicht alles, was wir haben. Und das soll keine Vertröstung sein, so nach dem Motto, ja, diese Welt ist nur mal ein Jammertal, aber im Himmel wird alles besser. Also brauchen wir auch nichts dafür zu tun, dass die Welt irgendwie zu einem besseren Ort wird oder für uns oder andere auf eine bessere Zukunft hinzuarbeiten, sondern ganz im Gegenteil. Das Wissen, dass diese Welt nicht alles ist, kann uns Kraft geben, kann uns Motivation geben. Zum Beispiel, wenn diese Welt nicht alles ist, dann muss ich nicht alles an mich raffen, damit es mir möglichst gut geht, sondern ich kann auch mal verzichten, damit es auch anderen gut gehen kann. Ich muss auch nicht den Mut verlieren, wenn positive Veränderungen irgendwie langsamer voranschreiten, als ich mir das wünschen würde. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass alles Gute, was ich mir für die Welt noch erhoffe, passiert, solange ich das auch noch mitbekomme. Ich muss einfach nicht verzweifeln daran, dass die Welt noch nicht so oder generell nicht so ist, wie sie sein sollte. Ja, wir haben keine Garantien. Das kann sehr ernüchternd und manchmal auch enttäuschend sein. Es wäre ja schön, wenn wir Garantien hätten und die auch immer so funktionieren würden. Aber wir haben Verheißungen. Wir haben einen treuen Gott, der uns liebt und in dessen Hand wir geborgen sind, egal was passiert. Und das ist besser als jede Garantie. Amen.